Das ganze Leben bist du mir treu gewesen. Glaubt ihr, dass Gott es ist? Dass Gott unser ganzes Leben treu ist? Komm, wir beten am Anfang. Vater, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du unerschütterlich bist und dass du der bist, der du bist, dass du dich nie veränderst, weder im Licht noch im Schatten, noch gibt es bei dir Finsternis, sondern du bist der ewig treue Gott alle Zeit. Und wir danken dir auch für heute Morgen, für das, was du im Himmel für uns vorbereitet hast. Frisches Manna, danke, dass du uns versorgst an Geist, Seele und Leib. Danke, dass frisches Wasser fließt heute Morgen, frisches Brot auf dem Tisch ist. Danke, Vater, dass du uns reich deckst und dass wir nehmen können von der Fülle in dir. Und danke, dass du bei uns bist, alle Tage, bis unser Leben hier auf der Erde endet. Danke, Vater, für alles Gute. Danke, dass du so treu bist. Danke, dass du so faithful bist. Danke, dass du dich niemals verändern wirst. Egal, welcher Sturm tobt, egal, ob es laut oder leise ist, du bist der ewige Gott. Und du bleibst immer gleich. Halleluja. Amen. Ja, wow. Wisst ihr, dass wir in einem Krieg leben, in einem Kampf? Um welchen Kampf geht's? Ihr nickt alle gleich. Vorschläge? Um den Kampf in der unsichtbaren Welt, ja. Aber um was speziell? Hä? Ja, auch. Ist alles richtig, was ihr sagt? Aber wir leben in einem Kampf um unser Herz. Der Kampf in dieser Welt geht um unser Herz. Was dein Herz liebt und was es nicht liebt. Was ihm wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist. Und es findet jeden Tag aufs Neue statt. Jeden Tag kämpfen zwei Kräfte und zwei Mächte um dein Herz. Gott kämpft um dein Herz und der Teufel kämpft um dein Herz. Beide wollen, dass dein Herz bestimmte Dinge glaubt. Beide wollen, dass dein Herz sich für bestimmte Dinge entscheidet. Und auch bei uns wiedergeborenen Christen ist es so, auch wenn wir ein neues Herz bekommen haben, an unserer Wiedergeburt ist es dennoch nicht 100% neu, aber es ist zum allergrößten Teil neu. Und trotzdem findet jeden Tag ein Kampf in unserem Herzen statt. Glaubt ihr das? Es ist ein Kampf in unserem Herzen. Die Woche hat mir Jesus die Frage gestellt, Thomas, wie definierst du Böse? Kamen mir alle möglichen Ideen. Und dann hat Jesus gesagt, ich sag dir, Thomas, wie ich Böse definiere. Die donnerstags da sind, haben es schon gehört. Böse heißt die absolute Abwesenheit allen Gutes. Böse heißt die absolute Abwesenheit von allem, was gut ist. Die Frage ist jetzt, was ist gut? Nur den Satz umstellen. Die absolute Abwesenheit von allem Bösen. Und das beschäftigt mich seitdem. Weil wir neigen dazu zu vermischen, stimmt's? Wir denken, manchmal ist Gott ein bisschen böse und manchmal ist der Teufel ein bisschen gut. Würden wir so nicht sagen. Ich weiß. Aber hast du schon mal was erlebt in deinem Leben, seit du wiedergeboren bist und du denkst, warum lässt Gott es zu? Komm sehr ehrlich mit mir heute Morgen. Ist es wahr? Schon mal gedacht, warum ist mir das jetzt schon wieder passiert und du hast gedacht, Gott war es. Komm, sei ehrlich. Und manchmal haben wir auch gedacht, ach, so schlecht kann doch der Teufel gar nicht sein. Denn das Böse des Teufels übersteigt unseren Verstand. Wir können uns nicht vorstellen, dass es ein Wesen gibt, was absolut durch und durch böse ist und wo es nichts Gutes gibt. Es übersteigt unseren Verstand. Wir können uns das nicht vorstellen. Und weil uns das so schwer fällt, dass wir uns das Böse so vorstellen können, wie böse es wirklich ist, fällt es uns manchmal auch schwer, uns Gott vorzustellen, dass er durch und durch gut ist. Wenn ich dich das schnell frage, sagst du natürlich, ja, was haben wir schön auswendig gelernt. Aber es gibt noch so Ecken in deinem Herzen und auch in meinem Herzen, wo wir ab und zu mal spüren, da knistert's noch. Da ist noch was, was nicht ganz glaubt. Da ist noch was, was noch irgendwie ein bisschen überzeugt ist, dass manches Schlechte doch von Gott kommt. Kleine Sünden straft der Herr sofort. Kennt ihr den Spruch? Steht zwar nicht in der Bibel, aber viele zitieren das. Und das ist das Bild, was sie von Gott haben. Aber die Bibel sagt, irrt euch nicht. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab. Alles Gute, alles was gut ist. Alles was gut ist, hat eine Abwesenheit alles Bösen in sich. Verstanden? Wenn Gott dir nur Gutes tut, kann darin nichts Böses sein. So, wir vergleichen das jetzt oft mit Menschen, die sagen, sie wollen uns was Gutes tun. Ob das die Oma ist, ob das die Eltern sind. Manche Menschen schenken anderen Geld. Die Oma schenkt den Enkeln oft Geld. Aber da ist allzu oft eine Erwartung mit verknüpft. Gell, du weißt ja, wo die Oma wohnt. Darfst ruhig mal ab und zu öfters vorbeischauen. Weißt du, dass Gott, wenn er dir Gutes tut, keine Verknüpfung dabei hat? Er tut es, obwohl er es gar nicht tun müsste. Er tut es einfach nur, weil er dich liebt. Und Gottes Liebe ist so rein und sauber, dass da nichts Böses mit dabei sein kann. Und genau das Gegenteil ist der Teufel. Er ist so böse, dass da nichts Gutes dabei sein kann. Wie kommt es dann, dass so viele Menschen in dieser Welt mit dem Teufel Geschäfte machen? Ihn anbeten, mit ihm in Bund eingehen, ihre Seele verkaufen, etc., etc. Weil er sich verkauft als Engel des Lichts. Und er so tut, als wäre er gut. Aber er ist nicht gut, er kann nicht gut sein. Er ist der Vater allen Bösens. Und Jesus sagte mal zu einer Gruppe von Menschen, ihr habt den Teufel zum Vater. Warum sagt er das? Weil er sah, was in ihrem Herzen war. Das, was in deinem Herzen ist, zeigt, wen du wirklich liebst. Ist es der Vater oder ist es der Teufel? Hast du noch irgendwelche Rachegefühle? Oder freust du dich noch am Unglück deiner Feinde? Ist dein Herz noch nicht auf Gottes Seite? Das ist keine Beerdigung hier, gell? Ich weiß immer, wenn Gott was macht, dann geht's tief. Ich habe heute ein weißes Blatt Papier, weil ich nichts empfangen habe. Einfach nur ein weißes Blatt Papier. Aber ich weiß, dass neue Dinge beginnen. Gestern hatte ich einen Höllentag bis heute. Präsenz der Hölle, ganz extrem. Gestern Abend habe ich jemanden angerufen, habe ich gesagt, hey, bet mal für mich, ich brauche Antwort. Ich sag dir nichts, vielleicht kriegst du Weisheit. Und er fing sofort an zu beten und die Mächte der Finsternis zu binden und die Dämonen, die ausgesandt wurden von der Hölle, die letzten Pastoren auf der Erde, die an das Wort glauben, zum Stoppen zu bringen. Und ich dachte, mich trifft ein Stein aus dem Weltall auf den Kopf, bumm. Denn ich habe den ganzen Tag den Herrn gefragt, was ist denn los, das ging nicht weg. Ich mache mir keinen großen Kopf um den Teufel, ihr wisst, ich habe keine Angst vor ihm. Aber es nervt ohne Ende. Und gestern war so eine starke Finsternis, auf eine ganz andere Art und Weise, so wie ich es eigentlich so noch nie erlebt habe. Mir selber ging's gut, aber ich war mega bedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Und ich habe den Herrn dauernd gefragt und ich hatte denselben Eindruck am Geist, dass es darum geht, mich zum Schweigen zu bringen. Und in dem Maß, wie der Teufel mich in so Momenten attackiert und versucht, mich zum Schweigen zu bringen, bis heute Morgen, bis gerade eben, ich habe nicht gewusst, was ich predige. Ja, aber ich weiß, Gott ist treu, ich mache mir keinen Kopf mehr darum. Gott füllt immer meinen Mund. Aber ich habe gedacht, was geht denn da schon wieder ab in der Welt? Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass die Letzten, die das Wort lieben, zum Schweigen gebracht werden. Und es passiert in dieser Welt eine Trennung wie nie zuvor und vor allem auch unter den Christen. Es gibt so viele Christen, die einen Stuhl in der Gemeinde wärmen oder in der Kirche, die aber nie Jesus kennengelernt haben und auch ihn gar nicht kennenlernen wollen. Ihr Herz ist ferne. Manchmal sind ihre Worte nahe, aber ihr Herz ist ferne. In Kolosser 2, ab Vers 1 in Luther, da heißt es, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea, sagt Paulus. Ich möchte euch wissen lassen, schreibt er den Kolossäern, welchen Kampf ich habe. Ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe. Was ist das für ein Kampf? ein geistiger Kampf. Ein Kampf um ihre Seelen und um ihre Herzen. Es ist ein Kampf, glaubt ihr das? Gott hat täglich einen Kampf um unsere Herzen. Gott kämpft um unsere Herzen. Er will unsere Herzen jeden Tag aufs Neue gewinnen. Und jeden Tag ist es ein Kampf. Wie äußert sich das? Der Heilige Geist sagt, Thomas, komm, bet. Oh, ich habe jetzt keinen Bock. Würden wir es so nicht sagen. Wir verpacken das schön religiös. Nachher, Herr. Dann spricht er nochmal. Nachher, Herr. Und dann sagt eine Stimme zu dir, mach dir erstmal einen Kaffee, Thomas. Setz dich erstmal hin. Rauch eine Zigarette. Ich rauche ja nicht, aber... Jeder, was er so, ne? Lies erstmal die Zeitung. Und dann denkst du so um 11, ja, jetzt. Und dann klingelt's an der Tür. Tari, tara, die Post ist da. Packst du das Päckchen aus und freust dich an dem, was da drin ist. Je nachdem, Zalanderschuhe, schreit vor Glück, ihr wisst ja. Und wieder sagt der Heilige Geist, komm, bet doch. Und irgendwann legt ihr euch abends ins Bett und denkt, oh Mann, da war doch noch was. Es ist ein Kampf um dein Herz. Du denkst, es war halt heute ein Tag, wo ich nicht gebetet habe. Wie wenn das normal wäre, aber es ist nicht normal. Ist es wahr? Ein Kampf. Paulus hat einen Kampf um die Leute in Laodicea. Und es ist interessant, dass in Offenbarung eines der Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea geht. Und zwar in Offenbarung 3, ab Vers 14. Und ihr wisst ja, jede Gemeinde hat einen Engel von Gott bekommen. Wisst ihr das? Jede Gemeinde hat einen Engel. Auch wir haben hier einen Engelsfürsten, der Church of the River in Heidelberg vorsteht, der jeden Sonntag hier ist, jeden Donnerstag hier ist. Und ihr habt eure persönlichen Engel. Und ihr sagt Jesus, an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Diese Engel, die hier sind, sind Zeugen für Gott. Amen. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wer ist es? Christus. Nächster Vers. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, sagt Jesus. Das ist eine heftige Aussage, wisst ihr das? Ich kenne deine Werke, dein Tun, dein Lebensstil, dein Tagesablauf. Und ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Du bist nach außen Christ, wenn alles gut ist, und nach innen nicht. Und wenn es innen nicht gut ist, dann schreist du nach außen nach Hilfe. Aber du bist weder kalt noch warm. Und Jesus gefällt lauwarm nicht. Lauwarm ist nicht biblisch. Kalt oder warm ist super. Gott liebt es, wenn Menschen eine Entscheidung treffen, sagen, ich bin kalt, ich bin warm, sagt Gott, ist in Ordnung, akzeptiere ich. Aber lauwarm sein ist ein furchtbarer Zustand. Und er ist in deinem Herzen. Der zeigt sich auch nicht an deinen Werken. Es gibt viele Christen, die rennen von Pontius zu Pilatus. Die haben jeden Tag irgendwo einen Termin für den Herrn. Doch leider ist der Herrn sehr fern in ihrem Herzen. Also deine Werke bezeugen nicht, ob du brennst im Herzen. Das sieht aber Gott. Er sieht in dein Herz. Und ich glaube, wenn man brennt im Herzen, hat man Werke. Es geht gar nicht ohne. Wenn du verliebt bist, dann machst du Frühstück deinem Mann. Wenn dein Mann verliebt ist, bringt er dir Blumen mit. Irgendwas passiert immer irgendwo, wenn man brennt, wenn man heiß ist. Und die schon länger verheiratet sind, wissen, dass das Feuer manchmal ausgeht. Die Blumen welk sind und das Frühstück kalt, weil du es selber machen musst. Dinge einschlafen, die Liebe erkaltet. Das kann auch im Geist passieren. Und heute Morgen, das wird eine mutmachende Predigt. Es ist keine Verdammungspredigt. Amen. Wir haben vorhin gelesen, Paulus hat einen Kampf um die Christen in Laodicea. Er hat einen Kampf um sie. Und Jesus schreibt ihnen hier, ich weiß, wie ihr drauf seid. Ihr seid weder kalt noch warm. Ach, dass ihr kalt oder warm werdet. Nächster Vers. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was heißt das? Ein Vater, der sich über seine Kinder freut, was macht er mit den beiden Nachbarn? Wenn die Kinder erfolgreich sind, in der Schule, im Beruf oder sonst wo, im Sportverein, was macht er? Er gibt damit an. Er hat sie in seinem Munde. Wenn Jesus sagt, ich spucke euch aus, redet er nicht mehr über dich. Schlechter Zustand. Wenn Jesus nicht mehr über dich spricht, schlechter Zustand. Stillstand ist auch negativ. Bei Gott gibt's immer Wachstum. Es gibt keinen Baum dieser Welt, der sagt, ach, dieses Jahr mache ich mal Pause. Dieses Jahr wachse ich nicht, dieses Jahr kommen keine Blätterchen. Habe ich noch nie gesehen. Es gibt auch keinen Fisch, der im Wasser rumspringt und sagt, dieses Jahr wachse ich nicht. So ein Quatsch gibt's nur in Märchenbüchern bei Menschen. Aber weil du lau und weder warm noch kalt bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Nächster Vers. Und jetzt kommt's, warum sie lau sind, warum sie weder kalt noch warm sind. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das ist ihre Herzenseinstellung. Ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Kann es passieren bei Christen? Es geht hier um Christen. Es geht nicht um die Ungläubigen. Es geht nicht um Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht um Menschen, die Gott kennen. Die sagen, ich brauche nichts, ich habe alles. Chaka, ich hab's drauf. Und Jesus nennt diesen Zustand lauwarm. Weder kalt noch heiß. Es gibt bei Gott keine neutrale Zone. Bei Gott gibt's auch nicht so Viertelsöhne, halbe Söhne, Dreiviertelsöhne, gibt's nicht. Gibt entweder Söhne oder keine Söhne. Familie oder Nichtfamilie. Errettet oder nicht errettet. Im Buch des Lebens der Name oder nicht im Buch des Lebens. Richtig? Und Jesus sagt, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Vor wem? Vor ihm. Arm, blind und bloß. Krass, oder? Leute, die stolz werden in ihrem Herzen, unabhängig werden, selber wurschteln. Ich könnte auch sagen mit anderen Worten, die nicht mehr korrigierbar sind. Die sich nichts mehr sagen lassen, die alles besser wissen, die zu jedem Thema sofort die Antwort parat haben, bevor sie Gott fragen, wie siehst du das? Die sind so drauf. Die sagen, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Mir muss keiner mehr was sagen, ich weiß alles. Das würden wir so nicht sagen. Wir setzen wieder unsere religiöse Brille auf, die uns ganz schlau macht. Ich bin jetzt so lang Christ, ich habe schon alles gehört. Wir werden es wieder schön verpacken. Aber wo sieht Gott hin? Der Mensch sieht vor Augen und Gott sieht ins Herz. Und vorhin habe ich euch gesagt, es passiert ein Krieg, ein Kampf um unser Herz. Und wir sind alle in einem Leben. Jeder von euch hat ein Leben hier auf Erden. Jeder hat einen Job oder fast jeder. Jeder hat fast eine Familie oder mehr oder weniger. Ihr steht alle irgendwo mit beiden Beinen im Leben, richtig? Und die Gefahr ist, dass dieses Leben uns so einnimmt, dass Gott nicht mehr die Nummer eins ist. Dass er nur noch der Helfer und der Not ist. Er ist nur noch unsere 110-Vorwahl. Wenn irgendwas schief läuft, rufen wir an. In der Notrufnummer. Kennt ihr das? Gott sei Dank hilft er immer, weil er sagt, ruf mich an in der Not. Aber ich glaube, Gott möchte in deinem Herzen wohnen. Und zwar richtig fest. Und er sagt, du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Mann, das ist, ich möchte nicht zur Laodicea-Gemeinde gehören. Nicht wirklich, oder? Nächster Vers. Wenn Gott ein Problem zeigt, was gibt er immer? Super. Also unser Gott ist nicht ein Problemgott, sondern ein Lösungsgott. Amen. Er scheißt sie zwar gerade zusammen auf gut Deutsch, aber er sagt ihnen auch, wo die Lösung ist. Und er sagt hier, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Hahaha. Wisst ihr, für was das Gold steht? Für das Wort Gottes. Ich rate dir, dass du gereinigtes Wort Gottes kaufen. Wisst ihr, warum das neue Jerusalem komplett aus Gold ist? Und dieses Gold ist so rein, dass du durchschauen kannst wie Glas. Wisst ihr, warum das so ist? Weil es gebaut ist durch das Wort Gottes. Und deswegen ist es rein wie Gold. Und wenn du im Himmel bist, kannst du durch das Gold schauen, weil das Gold für dich durchsichtig wird. Weil du im Himmel komplett zu 100% das Wort Gottes verstehst. Kannst du durchschauen. Du hast einen Blick bekommen von Gott. Dieses Gold zu durchschauen. Amen. Aber noch sind wir hier auf der Erde. Dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich würdest. Geht es hier um Gold auf Erden? Niemals. Es geht darum, dass du reich wirst durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dein Reichtum hier auf Erden und nicht sonst. Das Wort Gottes, was in deinem Herzen regiert, mit was das Herzen voll ist, geht der Mund über. Das ist dein Schatz, den du hast. Und den behältst du in Ewigkeit. Den behältst du in Ewigkeit, diesen Schatz. Merkt ihr, wo der Kampf ist? Ich bin so oft entsetzt, wenn ich manchmal Predigten anhöre von woanders. Und ihr wisst, es geht nicht gegen diese Leute. Was dort für ein Zeug gepredigt wird. Das ist kein Gold. Das sind Schottersteine. Da kannst du deine Hofeinfahrt schön machen, das war's dann. Aber es baut nicht dein Leben und es verändert nicht dein Herz. Gott geht immer an dein Herz. Und zwar volle Pulle. Und ihr wisst, ich habe es euch so oft gesagt, wenn Gott zu dir zu Besuch kommt und sagen wird, heute Mittag um 14 Uhr komme ich zu dir. Manche von euch würden jetzt schon sagen, ich muss dann mal los. Wollen wir erst mal sauber machen. Erstmal den Dreck entfernen in deiner Bude. Und ich rede nicht vom Staub. Ich rede von Dingen, die du weißt, die Gott nicht gefallen, was in deinem Haus liegt. Vielleicht Zeug gestohlenes oder sonstiges. Ah, ich muss noch schnell aufräumen. Und es gibt zwei Räume, wo Jesus nicht hin darf. Das weiß ich, ist bei jedem so. Das eine ist der Keller und der Dachboden. Richtig? Was zeigen wir dem Jesus? Das Wohnzimmer. Und die Leckereien in der Küche. Und die Toilette haben wir geschrubbt mit der Zahnbürste, dass da ja nichts ist. Und das war's dann aber. Muss sich zufrieden geben. Aber wenn Jesus zu dir zu Besuch kommt, was wird er sagen? Zeig mir mal deinen Keller und deinen Dachboden. Ups. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbart werde. Vanessa hat uns das super erklärt in der Predigt mit Adam. Könnt ihr euch erinnern? Dass die Herrlichkeit Gottes die beiden gekleidet hat. Die waren nackt und sie waren nicht nackt. Denn die Herrlichkeit Gottes, wie ein Lichtgewand, war um Adam und Eva. Und ich glaube, hier drum geht's um dasselbe. Wenn du mit dem Wort Gottes lebst und das wichtig ist in deinem Leben, bist du gekleidet in Herrlichkeit. Denn der Heilige Geist stellt sich immer zu dem Wort Gottes. Kannst beide nicht trennen, geht nicht. Wo das Wort gepredigt ist, ist der Heilige Geist. Amen. Wenn du dich fragst, warum es in manchen Gemeinden lau ist, langweilig oder vielleicht sogar so, dass du sagst, ich möchte am liebsten raus nach 5 Minuten, ist, weil da kein Wort ist. Und der Heilige Geist stellt sich nicht zu irgendwas. Er stellt sich nur zu dem Wort Gottes. Die Emmausjünger, die Jesus, nachdem er auferstanden war, mit dem gingen sie eine ganze Strecke, mehrere Kilometer wahrscheinlich. Und sie erkannten ihn nicht, weil er ein Äußeres angenommen hatte, wo sie ihn nicht erkannten. Und als er plötzlich weg war, sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Obwohl sie Jesus im Natürlichen, in seinem Leib, nicht erkannten, passierte etwas mit ihrem Herzen. Es fing ein Feuer an. Das ist, was Gott gefällt. Von kalt ins Feuer. Amen. Wer von euch hat schon mal einen Holzofen gehabt? Da kannst du, wenn du ein neues Holzscheit reinwirfst, das dauert eine Zeit, bis das anfängt zu brennen, richtig? Das brennt nicht von der ersten Sekunde an. Durch was wird es angezündet? Durch die Hitze von dem Holz, was schon im Feuer ist. Wisst ihr, und das ist der Prozess, der in der Gemeinde sein muss. Du bist ein Holzscheit, was brennen muss, und wenn neue reinkommen, musst du sie anzünden. Nicht in den Eimer Wasser tunken. Sagen, wär du mal ganz ruhig hier, das ist uns zu wild. Aber dann, wenn es brennt, brennt es weiter. Und das ist das, wo es etwas Substanz wird in deinem Leben, wo Jesus durchbricht. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Wer weiß, um welche Augen es geht? Was haben wir gelernt letzte Woche? Die Augen des Herzens. Du kannst am Obdachlosen vorbeilaufen. Du siehst ihn da sitzen, du siehst ihn betteln, er spricht dich vielleicht sogar an. Du siehst ihn mit deinen natürlichen Augen. Wenn die Augen deines Herzens zu sind, wirst du ihn nicht sehen und du wirst weiterlaufen. Es ist kein Erbarmen, kein Mitgefühl, kein gar nichts nicht. Und so ist es mit allem. Weißt du, warum hier kaufen steht? Kaufen wir, können wir was kaufen bei Gott? Nein. Aber wenn du was kaufst, kostet es dich einen Preis. Und wenn du kaufen musst, musst du dich entscheiden, ob du das Geld, was du dafür ausgeben willst, ob du es für das ausgeben willst. Und das ist der Prozess in deinem Herzen. Entscheidest du dich, Gott zu dienen oder entscheidest du dich nicht? Entscheidest du dich zu beten oder Bibel zu lesen oder nicht? Wisst ihr, Bibel lesen und beten ist das Minimum. Ich erwähne es oft, als wenn das das Maximum oder das Oberste wäre. Es ist das Minimum. Wenn du morgens aufstehst, duscht und dich anziehst, ist es das Minimum. Ich hoffe es zumindest für dich. Dass du weißt, was dein Leib braucht. Was braucht dein Leib? Was zum Essen und etwas zum Drüberziehen. Im Geist ist es genau dasselbe. Du musst dich bedecken mit der Gegenwart Gottes und du musst dich ernähren mit dem Wort Gottes. Geht nicht ohne. Mach mal den nächsten Vers. Ich weiß nicht genau, wie weit wir gehen. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. Amen. Sag ein Amen, wenn du Glauben hast. Wenn Gott dich züchtigt, und das Wort züchtig oder Zuchthaus hat im Deutschen ganz schlechten Beigeschmack. Es hat was mit Strafe zu tun und unserem Denken. Gott straft uns nicht. Er kann nicht mehr uns strafen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Amen. Aber es geht um Erziehung. Wenn Gott dich erzieht, zurechtweist, ist es ein Zeichen, dass er dich liebt. Da musst du dankbar sein und dich nicht drüber aufregen. So schwer es ist. Aber Gottes Veränderung ist das Beste, was du in dem Leben haben kannst. So sei nun eifrig und tue Buße. Buße tun ist nicht, oh, es tut mir leid, dann gehst du raus, machst selber wieder. Das hat nichts mit Buße zu tun. Buße heißt, ich kehre um von meinen Wegen. Ich verlasse die Wege der Sünde, des Bösen, der Unvergebenheit, was auch immer, und entscheide mich, auf den Wegen Gottes zu gehen, wo die Freiheit ist. Gott will nicht, dass du sagst, ja, es tut mir leid, und dann machst du weiter. Gott will, dass du aufhörst, auf bestimmten Wegen zu gehen. Und einziehst und sagst, es ist nicht gut für mich, ich muss auf anderen Wegen gehen. Das ist echte Buße. Schon cool, gell? Weißes Blatt Papier, oder? Nächster Vers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vor welcher Tür? Vor welcher Tür steht Jesus? Vor deiner Herzenstür. Was macht er? Red mit mir. Ha? Er klopft an. Warum? Er ist ein Gentleman. Er kommt nicht in dein Haus rein, sagt, so, jetzt räumen wir mal hier auf. Wie sieht's denn hier aus? Los, 10 Mann in den Dachboden, 10 Mann in den Keller. Ich weiß nicht, ob du da begeistert wärst, wenn ich das bei dir machen würde, so als Stellvertreter Jesu. Wirst du sagen, Thomas, das geht ein bisschen zu weit, also jetzt mach mal halblang. Deswegen steht er vor deiner Tür und klopft an. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Er fragt dich um Erlaubnis. Das hat mit deinem freien Willen zu tun. Keine Götter dieser Welt fragen dich um Erlaubnis. Die machen mit dir, was sie wollen. Jesus nicht. Jesus ist ein Gentleman. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Leute, das ist ein täglicher Prozess. Natürlich hast du das getan an deiner Bekehrung, klar, kein Thema. Aber es ist auch ein täglicher Prozess. Zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus hält das Abendmahl mit dir. Weißt du, was er dir sagt? Es ist vollbracht. Und auf dieser Straße bist du immer sicher. Das ist die Straße des Sieges. Er hat es für mich vollbracht. Sobald jemand kommt und sagt, du musst irgendwas vollbringen, bist du raus aus der Gnade, raus aus der Wahrheit, raus aus der Bibel, raus aus dem Evangelium. Und es hat ein Austausch stattgefunden mit Religion. Religion ist immer, was du leistest. Das Evangelium ist, was er geleistet hat. Amen. Es ist ein Kampf um dein Herz und um deine Seele. Nächster Vers. Wer überwindet, jetzt kommt der Oberhammer. Obwohl das echt harte Worte sind, oder? Aber die Lösung hat Jesus gerade aufgezeigt. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Leute, das ist der Hammer. Und da musst du verstanden haben, dass jedes Leid hier auf der Erde nichts ist im Verhältnis gegenüber dem, was Gott mit dir vorhat. Jesus sagt ja, du wirst mit ihm auf dem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wenn man den Anfang liest von Laodicea, denkt man, da will ich nicht dabei sein. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt schon eher. Ihr seid ehrlich und das liebe ich an euch. Jetzt schon eher. Gehen wir zurück. Kolosser 2. Das ist kolossal. Vers 2, gell? Nee, mach nur mal 1 schnell, dass wir die Kurve kriegen. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Mit anderen Worten, wo ich nicht kommen und euch besuchen kann, kämpfe ich trotzdem um euch, ja? So, was ist der Kampf? Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe. Seht ihr, wo der Kampf ist? Es geht um die Herzen. Der Kampf ist um die Herzen. Damit sie gestärkt und zusammengefügt werden. Das ist, was der Heilige Geist durch das Wort Gottes in uns tut. Verstehst du jetzt, warum Menschen, die immer wieder bekennen, ich verstehe die Bibel nicht, ich verstehe das Wort nicht, das Wort ist mir zu schwer, das Wort ist mir zu viel. Wo kommt dieser Gedanke her? Kommt er von Gott? Sag Gott, das Wort ist gut für dich, aber es ist auch zu schwer für dich. Redet Gott so. Sag Gott, ich gebe dir Verse, aber es ist auch zu viel für dich. Wo kommt es her? Vom Teufel, bei dem nichts Gutes ist. Er möchte uns immer, immer, immer abhalten von dem Wort Gottes. Wir haben gelernt im Gleichnis vom Sämann, alsbald der Samen auf den Weg fällt, kommt was? Die Vögel des Himmels und fressen den Samen. Immer wenn der Samen auf Wege fällt, und die Wege sind eigene Wege in unserem Herzen. Ganz wichtig. Trampelpfade in unserem Herzen. Kann der Samen nicht aufgehen. Und da sieht man von weitem den Samen liegen. Wenn Menschen, Christen eigene Wege haben, sagen Gott, dein Wille geschehe, aber nicht in meinem Leben. Dein Wille geschehe, so wie ich es mir wünsche. Die Vögel sehen von weitem schon das Wort Gottes auf den Wegen liegen und sie kommen und fressen's. Und die Leute verstehen nicht, warum sie keine Frucht in ihrem Leben haben. Weil der Boden nicht vorbereitet ist. Wie viel Samen kann man werfen auf einen Weg? Tonnen. Kannst du 5 Meter hoch drauf werfen. Wächst trotzdem nichts. Seht ihr, manche Christen sitzen 10, 20, 30, 50, 70, 100 Jahre in der Gemeinde und hören eine Predigt nach der anderen. Und du siehst in ihr Leben und sie sind nur krank, traurig, depressiv und du fragst dich, warum? Weil der Same nicht aufgehen kann. Weil nie ein Pflügen stattgefunden hat, wo sie wahrhaftig und ehrlich vor dem Herrn werden. Ihr seht in dieser Zeit von Corona, ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich habe noch nie so eine Hasswille erlebt gegen Christen, die sagen, ich krieg das nicht, ich glaube an Gott. Noch nie so ein Hass erlebt wie gerade. Und wie die Ungläubigen sich aufregen, dass nach wie vor Gottesdienste stattfinden dürfen. Ja, sie machen jetzt auch eine Demonstration, nennen das Gottesdienst. Sie regen sich drüber auf. Und vieles mehr. Interessant, oder? Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, mit den Augen des Herzens zu erkennen, das Geheimnis Gottes. Ein Geheimnis bedeutet, nicht jeder kennt es. Nicht jeder versteht es. Nicht jeder kann das Geheimnis lösen. Sonst wär's keins. Nochmal, ich weiß, ihr habt's noch nicht geschnallt. Damit dein Herz gestärkt und zusammengefügt wird, dass dein Herz nicht zerrissen ist. Wenn dein Herz zweigeteilt ist, muss man es zusammenfügen, dass es wieder eins wird. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht hierhin rennen und dorthin rennen. Du kannst nicht sagen Allah und du kannst nicht sagen Jesus. Geht nicht. Du kannst nicht sagen Geld, Money und Jesus. Geht nicht. Du wirst einen lieben und den anderen verachten. Also ist der Prozess die Stärkung deines Herzens, dass dein Herz fest wird, dass du widerstehen kannst. Fängt im Kleinen an, wo einer kommt und sagt, hey, willst du auch eine Zigarette? Nee, brauche ich nicht. Oh, du musst bestimmt husten, du Memme. Ob ich husten muss oder nicht, interessiert kein Mensch. Zieh dir deinen Dreck rein, ich brauch's nicht. Ganz banales Beispiel. Wenn Kinder das wüssten, würden sie nicht mit 8, 9, 10 Jahren anfangen rauchen, die meisten. Warum machen sie mit? Weil ihr Herz nicht fest ist. Weil sie keinen starken Willen gelernt haben zu Hause, einen gesunden Willen, wo die Eltern sagen, sag nicht ja, bleib standhaft, mach nicht bei allem mit, sondern bleib stehen. Ja, und wenn sie mich dann nicht mehr wollen, dann wollen sie dich nicht mehr. Du brauchst keine schlechten Freunde, du brauchst gute Freunde. Versteht ihr? Wenn die Eltern die Kinder stärken in ihrem Denken, in ihrer Überzeugung, in ihrem Herzen, starke Kinder werden nie süchtig. Warum nicht? Weil sie stark sind und Nein sagen können. Ich amüsiere mich immer über alles in dieser Welt. Vor ein paar Jahren gab es das Arschgeweih. Jede Frau rannte rum im Arschgeweih mit dem Tattoo da hinten, ne? Jetzt gehen sie alle lasern und lassen sich's wegmachen. Da kam das Blech im Gesicht raus. Jeder hatte irgendwo ein Piercing. Dann kamen die Tunnels. Jeder muss diesen Käse mitmachen. Ich habe kein Piercing, kein Tunnel, kein Arschgeweih, nichts. Halleluja, geht's mir gut. Wisst ihr, im Geist ist es genau dasselbe, wo der Teufel kommt und sagt, komm, mach doch mal. Nee, mach ich nicht. Einmal ist keinmal, sieht doch keiner. Nein, mach ich nicht. Als ich in Appen auf der Englischschule war, 1992, da war Hamburg und St. Pauli nicht weit. Da kam die ganze Gruppe, hey, wir fahren auf die Reeperbahn, gehst du mit? Sag ich, nee. Warum nicht? Sag ich, weil. Ja, jetzt geh doch mit. Tagelang, ich sag, nee, ich geh nicht mit. Dann gehöre ich halt nicht dazu. Dann bin ich halt nicht einer von den tollen Jungs. Aber ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wo ich heute bin. Ich habe damals einen Samen gesät, der heute noch wirkt. Glaubt ihr das? Ich esse noch von der guten Frucht, von diesem Baum, den ich damals gesät habe. Nur ein Beispiel. Wäre ich mitgegangen und wäre rein ins Rotlicht, wäre auch was passiert. Stimmt's? Ist nicht gut. Und ich bin kein Heiliger, versteht mich schon richtig. Aber wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen zum Herzen. Es ist ein Kampf um unsere Herzen. Manche von uns haben noch mega Gelüste in ihrem Herzen in bestimmte Bereiche. Ich spüre das vom Heiligen Geist heute. Ich glaube übrigens, dass heute irgendwas Neues beginnt. Ich weiß nicht was, aber ich spüre das. Und ihr müsst euch entscheiden, will ich Gott ganz nachfolgen oder nicht? Willst du weiter Spielchen spielen und in 10 Jahren muss ich mir immer noch denselben Quatsch von dir anhören? Oder wirst du irgendwann reif und kommst in eine Vollmacht und in eine Autorität, wo der Herr sich freut? Möchtest du, dass wenn der Herr deinen Namen hört, dass er sich freut? Oder möchtest du, dass er weiterhin Tränen vergießt? Ist das so? Ja, das ist so. Wenn du nur Kummer hörst von deinem Kind, freust du dich dann? Nee, du weißt schon Bescheid, ne? Die Tränen fließen. Meinst du, Gott ist anders als wir? Er liebt dich durch und durch. Und jedes Ding, was dir nicht gut tut, da weint er um dich. Hat jemand eine Nadel dabei? Sollen wir es mal fallen lassen? Was sollst du erkennen? Das Geheimnis Gottes. Gott möchte, dass du das Geheimnis Gottes erkennst. Das ist sein Wunsch und sein Ziel, dass du das Geheimnis Gottes erkennst. Wenn ich dir heute Morgen eine Schatzkarte verkaufen würde und würde dir vorher erzählen, da liegt ein Riesenschatz und du würdest es glauben, würdest du alles verkaufen, um dahin zu gehen in dieses Land? Du würdest dir Schaufeln kaufen und Pickel und was es alles so gibt, Eimer und was man alles braucht, um einen Schatz auszugraben. Wenn du es wirklich glauben würdest, würdest du das tun. Und dasselbe ist hier, wenn du das Geheimnis Gottes wirklich erkennen willst, musst du dich aufmachen und graben. Du musst tief graben, tief, tief graben. Ich sehe gerade so ein Bild vom Schaltplan, von so einem elektrischen Schaltplan. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Da gibt's die Batterie, unten ist die Glühbirne und dazwischen ist ein Schalter. Wenn ich den Schalter umlege, fließt der Strom. Was passiert mit der Birne? Die geht an. Wow, ihr seid richtig gut. Wahnsinn! Es ist unglaublich, was ihr für ein Wissen habt. Und wisst ihr, was der Teufel gern macht? Der baut noch einen Schalter ein. Und wenn der auf off steht, was passiert dann, wenn du klack, 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 klack machst? Du wunderst dich, dass da nichts mehr geht. Oder er baut einen Stromdieb ein, wo ein Kurzschluss im wahrsten Sinne des Wortes ist, wo der Strom nicht zu deiner Birne fließt und sie nicht leuchten kann, weil der Teufel es abzapft und eine andere Leitung gelegt hat. Und das ist, was er oft in unserem Herzen versucht. Gott will, dass das Licht leuchtet in deinem Herzen, dass du ein erleuchtetes Herz hast. Und der Teufel liebt es, noch irgendwas einzubauen, einen Schalter, den er betätigt, wann er das will. Er macht den an, da wo es eigentlich dunkel sein sollte, wann die Sünde vorbeiläuft, macht er das Licht an. Sagt, wow, guck mal, könnt ihr folgen? Und wann Gott das Licht anhaben will, ist es aus, weil er den Schalter auf off hat. Weißt du, wie man solche Schalter nennt vom Teufel? Unvergebenheit ist der größte. Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Streit, all diese Dinge. Weil ihr sagt, ich habe alles, ich kann alles, ich weiß alles. Ihr aber nicht erkennt, dass ihr blind, arm und bloß seid. Ich glaube, Jesus will mit uns als Gemeinde auf ein neues Level. Ich spüre das. Viele von euch sind schon von Anfang an dabei. Rainer, Bettina, Stelios, Vicky, Lydia, Malis und die anderen auch alle irgendwann dazugekommen. Leute, wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Wir werden am 30. Mai feiern. Machst du mal kurz das Bild? Geht es? Ich wollte es eigentlich am Schluss, aber ich spüre es gerade jetzt. Am 30. Mai feiern wir, das ist ein Sonntag. Ich habe leider keinen Samstag gekriegt mehr, weil die Hütte ausgebucht ist. Aber wir feiern von 13 bis 22 Uhr feiern wir. 10 Jahre Church at the River. Haltet euch frei. Alle Details kriegt ihr dann noch, wenn es zeitnah ist. Kannst wieder raus. Macht es was mit euch, 10 Jahre Church at the River. Die ihr schon lange dabei seid. Rainer, Bettina, ist es umsonst oder passiert was? Macht Gott was mit eurem Leben. Steht ihr heute besser da wie vor 10 Jahren? Geht's euch heute besser wie vor 10 Jahren? Seid ihr heute tiefer im Glauben als wie vor 10 Jahren? Seid ihr näher an dem Herz Jesu wie vor 10 Jahren? Ja oder nein? Kannst nur du dir selber beantworten. Und wir hatten Höhen und Tiefen hier. Unfassbare viele Menschen, die kamen. Viele davon mit ihrer eigenen Agenda, mit ihren eigenen Vorstellungen. Viele wollten mich irgendwo reinpressen und sagen, so musst du sein. Hat alles nicht geklappt. Halleluja. Amen. Gott geht seinen Weg mit uns. Amen. Wir sind nicht besser als irgendjemand, bitte. Es war nie die Botschaft hier. Aber es geht um dein Herz. Und ich glaube, alle, die ihr seid da, weil ihr einen Hunger habt. Weil ihr Veränderung liebt, die von Gott kommt. Nicht von Menschen. Menschen tun dich aus einer Schublade raus und stecken dich in die nächste. Wow, Wahnsinnsveränderung. Wenn der zuschiebt, ist wieder dunkel. Kannst du wieder 10 Jahre klopfen. Lass mich doch raus. Sei doch nicht so gemein, ey. Das ist nicht mal Licht. Gleich kommt der hammerharteste Vers, der für mich persönlich in der Bibel steht. Abgesehen von allem Guten. Alles ist wichtig in der Bibel. Alles ist gut. Aber es ist der Vers, der mich am meisten umgehauen hat, der mich am meisten geflasht hat, beschäftigt bis zum heutigen Tag. Jeden Tag aufs Neue. Denke ich drüber nach. Den machen wir nächste Woche. Darf sie ihn ranmachen. Lies, was hier steht. In welchem, wer ist welchem? In Christus. Liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Leute, sie schicken irgendwelche Teile auf den Mars. Da haben sie so ein Ding hingeschickt für Milliarden von Dollar. Und es ist ganze 50 Zentimeter vorgefahren, kam in den Nachrichten. Habe ich gedacht, Wahnsinn, und die feiern das. Super. 50 Zentimeter vorgefahren. Wow. Ist es nicht toll, was sie alles forschen, und die Erde ist Milliarden von Jahre alt, gestern wieder 450 Milliarden Jahre alt. Ja, wer kommt auf so einen Scheißdreck? 450 Milliarden Jahre, wer kommt auf so einen Müll? Sie forschen und forschen und behaupten was, obwohl sie nichts wissen. Auch hier gilt dieses Wort. Ihr sagt, wir kennen alles, wir wissen alles, wir sind Forscher. Aber interessant ist, wie oft die Forschung sich selbst korrigiert, nämlich permanent. Aber das wird nicht erwähnt. Das wird immer als Nonplusultra dargestellt. So ist es. Und die Leute glauben das und zitieren das. Wahnsinn. Und das Gute ist so nah. Ich hatte heute Morgen so ein Bild, wo ich das gelesen habe. Es ist wie wenn du ein neues Elektrogerät auspackst und da ist die Gebrauchsanweisung dabei. Die schmeißt du mit der Folie weg. Und dann stehst du davor und überlegst, ja Mensch, wie funktioniert das blöde Ding? Keine Ahnung, du drückst sämtliche Knöpfe, das macht nie das, was du willst. Und dann rufst du alle Leute an, ey, kennst du das Gerät so und so? Weißt du, wie? Nee, keine Ahnung. Und dann behaupten sie irgendwas, wie das funktioniert, und die anderen machen denselben Mist. Sie schmeißen die Gebrauchsanweisung weg und dann drücken sie alle Knöpfe in der Hoffnung, dass irgendwann angeht. Wer so die Waschmaschine als Beispiel bedient, ich weiß nicht, ob das der Wäsche gut tut. Wisst ihr, so ist es in dieser Welt. Christus ist so nah. Jesus sagt, ich bin zu euch gekommen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Stimmt's? Seit 2000 Jahren haben wir das Wort Gottes. Wir haben viele Dinge, die uns auf Christus hinweisen, aber es interessiert die Menschen nicht. Sie forschen lieber an anderen Sachen rum und behaupten irgendwas. Menschen glauben mehr, dass es UFOs und Außerirdische gibt, als dass Jesus übers Wasser ging. Sie forschen und forschen und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Nochmal. Das Gute ist die absolute Abwesenheit allen Bösen. Habt ihr das soweit verstanden? Wir dürfen nicht mehr mischen. Sobald Gedanken, Emotionen kommen, die dir sagen, das ist jetzt von Gott oder er will dir jetzt was lehren oder er will dich jetzt, ne, zurechtweisen und strafen und die irgendwie, lass diesen Mist nicht mehr zu. Manchmal passieren uns schlimme Dinge. Ich habe auch nicht immer auf alles sofort eine Antwort, aber ich weiß eines. Und das ist so fest in mein Herz gemeißelt, dass das niemand mehr wegbekommt. Gott ist gut. Amen. Ich habe jahrelang die Predigt hier angefangen, Sonntag für Sonntag mit den Worten, Gott ist gut. Warum? Weil mir nichts anderes einfällt? Nee, damit es sich bei dir reinmeißelt. Du musst die Überzeugung haben, Gott ist gut. Und dann weißt du auch, dass Römer 8, Vers 28 in deinem Leben absolut Substanz gewinnt. Was steht da? Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen? Ja, seid gut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, was ist alle Dinge? Alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dann geht's dir wie Malis, der Baum fällt im Sturm und kracht aufs Haus. Da freust du dich erstmal, ne? Lädst du alle Nachbarn ein, sagst, heute gibt's Glühwein und Würstel, weil ich habe einen Baum auf dem Dach. Und da kannst du dich jetzt drüber aufregen und sagen, Gott, warum lässt du das so? Warum ist der Baum umgefallen? Dann kannst du die Brüder anrufen und ihr macht ein Brüdergebet. Der Baum ist tot, er starb. Ne? Ihr könnt da alles Mögliche machen. Könnt da Weihrauch aufsteigen lassen und auf den Berg und Buggedibu machen und alle Bäume beschwören, dass sie doch bitte stehen bleiben. Das ist alles Schwachsinn. Ihr lacht. Oder machst es wie Mali, sagst, ich habe eine Versicherung. Yeah. Ihr wisst ja, wir haben oben unsere Haftpflichtversicherung. Und die ist all inclusive. Die Haftpflicht bei Versicherung bei Gott bezahlt was? Wie viel? Alles. Gibt's keine Limits. Egal wie alt die Kinder sind. Egal ob das Limit ausgeschöpft ist, nämlich da gibt's keins. Gott bezahlt alles. Und dann kannst du wie Malis Zeugnis geben, ist nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Dass du am Ende von der Versicherung mehr Geld übrig hast, inklusive Schaden repariert. Und vom Schaden hast du noch ein neues Holzgerüst unten drunter, neue Dachrinne, neues Fallrohr. Dein Haus ist eigentlich danach ein Stück besser wie vorher. Warum? Lies, was hier steht. Wir wissen aber, weißt du das? Wo musst du das wissen? Im Kopf, Pastor. Ich habe mir es irgendwo aufgeschrieben. Im Herzen. Wenn du das im Herzen nicht hast, ja, Marion macht, dann hast du gar nichts. Du weißt, dass alles dir zum Besten dienen muss, weil du nach seinem Ratschluss berufen bist, nach seinem Ratschluss, nicht nach dem Ratschluss des Pastors und auch nicht des Pfarrers oder Papstes oder sonst was. Gott hat dich berufen. Amen. Ich erinnere dich, beim nächsten Ding, was passiert, dir fährt einer ins Auto oder irgendwas, ob du ruhig bleibst und sagst, ich verstehe es jetzt gerade nicht, ich merke auch, wie mich's auf 180 bringen will, aber ich entscheide mich jetzt ruhig zu bleiben. Und ich sage, danke Herr, dass alles bezahlt ist. Da sieht man deinen Glauben, nicht beim blä, 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 sondern da, wo etwas passiert, und du ruhig bleibst. Amen. Dein Herzelein. Merkst du, wie wichtig das ist? Zurück zu Kolosser. Weil der ist so gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was das ganze Neue Testament durchfährt wie einen roten Faden. Von Anfang bis zum Schluss. Und es ist immens wichtig. Nächster Vers. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Dein Herz soll fest werden. Du sollst den verborgenen Schatz Christus erkennen. Und wenn du das getan hast, kann dich niemand mehr mit verführerischen Reden reinlegen. Amen. Wir müssen so mit Christus verbunden sein wie die ersten Christen. Kaiser Nero ließ die Christen verfolgen. Dann haben sie sich in den Katakomben getroffen neben den stinkenden Leichen. Aber Gott hat da bestimmt irgendwie was gemacht, das nicht so schlimm war. Und dann hat er abgefallene Christen gesagt, hey, macht ihr mal eine Gemeinde oben, die erlaube ich dann. Dann kamen die ersten Christen wieder raus, weil sie dachten, ja, jetzt ist es rum, der hat sich beruhigt. Und dann hat er die eingefangen und wieder umgebracht. Und dann haben die es ganz schlau gemacht. Die haben gesagt, wir treffen uns am Freitag um 19 Uhr, lasst ihr vom Heiligen Geist zeigen, wo. Und die, die wirklich den Heiligen Geist hatten, wahre Geschichte, die kamen zu diesem Ort, den der Heilige Geist auserwählt hat. Egal wo der war, oben, unten, links, rechts, egal wo. Und die, die den Heiligen Geist nicht hatten und verraten wollten, die kamen nicht. Weil sie nie erfuhren, wo die sich treffen. Leute, so müssen wir verbunden sein. Amen. Glaubt nicht mehr jedes Gerücht, was ihr hört über eure Geschwister. Fragt den Heiligen Geist, stimmt es? Stimmt es nicht? Und selbst wenn es stimmt, frag ihn, was ist die Lösung jetzt? Glaubt nicht mehr jeden Mist, den ihr hört. Ich kann mir kaum noch Sachen anhören. Ich bin gerade so allergisch gegen alles Prophetische. Ich mag keine Prophetie mehr hören momentan. Weil da so viel Mist dazwischen ist und ich weiß, der größte Prophet lebt in mir. Ich muss mir nicht irgendwo welche Prophetien suchen. Was sagt denn der Herr? Was ist denn dran? Ich hole mir Hilfe, so wie gestern, wenn ich merke, Mensch, ich brauche jetzt eine Klarheit, weil, ne? Und dann funktioniert es auch, es funktioniert immer. Es ist nicht falsch, wenn wir Hilfe brauchen. Aber das heißt nicht, dass ich so mein ganzes Leben führe. Ich rufe nicht jeden Tag jemand an und sage, was ist denn los? Sondern nur, wenn es gar nicht anders geht. Amen. Und dann ist es legitim. Gott liebt euch. Ihr seid der Hammer. Das ist wahr. Ihr nehmt euch jeden Sonntag Zeit, hier zu sein und dem Keller vorne zuzuhören. Und es macht was mit eurem Leben, das weiß ich. Weißt du, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und wenn du von hier nach Hamburg fährst, ihr wisst es, da fährst du mal 200, das fährst du nicht dauernd, du fährst auch mal 80. Ist nicht so wichtig, wie schnell du fährst. Wichtig ist, dass du fährst. Vergleich dich nicht mit allen, die vorbeifahren oder die du überholst. Die fahren ihre Straße, ihren Weg. Fahr du deinen Weg in der Geschwindigkeit, wie du es kannst. Gott wird dich niemals zwingen, schnell zu fahren oder langsam zu fahren. Er ist bei dir. Er sagt, mach das, ich fahre mit dir. Du kannst es, ich weiß das. Amen. Vergleich dich nicht mit den anderen. Und schau auch nicht auf die Uhr und sag, hey, wow, Mensch, ich sollte vor 5 Jahren schon so weit sein. Es macht nichts. Gott hat Geduld und Gnade. Der hat so viel Gnade, da habe ich schon lange aufgegeben. Ihr natürlich nicht, ihr seid total liebevoll und ihr könnt es ewig aushalten. Stell dir das mal vor, was hier steht. In Christus liegen alle Schätze und Weisheiten verborgen. In ihm. Jeder Wissenschaftler würde Antwort kriegen in Christus, wenn er Christus suchen würde. Es gibt einen Physiker, dem hat Gott die schwarzen Löcher gezeigt in einer Vision. Und dann hat er, ich weiß den Namen nicht mehr, müsste ich raussuchen. Bevor es die Wissenschaft entdeckt hat, dass es schwarze Löcher gibt im Weltraum, hat Gott ihm das prophetisch gezeigt und hat gesagt, an dem und dem Tag wird es der und der Forscher entdecken und dann wird es überall in den Nachrichten sein. Genau so war's. Gott aber zeigt alles seinen Freunden und seinen Kindern. Amen. Gott ist gut. Immer noch derselbe. Ich habe mich die halbe Nacht gefragt, was das heute wird. Ich habe keine Lust gehabt zum Predigen. Ich habe gesagt, Gott, wenn es irgendwas... Gott macht, wie er es will. Der gibt mir eine Woche vorher eine Predigt, dann eine Stunde vorher, manchmal in der Küche, das versteht auch nicht jeder. Habe ich auch schon gehört, wenn du sagst, du machst eine Küchenpredigt, dann heißt es ja, was macht er sonst die ganze Woche? Unfassbar manchmal. Wenn ich sage, eine Küchenpredigt, heißt es nicht, dass ich da die Predigt bekomme. Da setze ich nur die Puzzlesteine zusammen, die ganze Woche irgendwo liegen. Amen. Ich sage das, damit euch niemand mit betrügerischen, verführerischen Reden verführt. Nächster Vers. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnungen und euren festen Glauben an Christus sehe. Er ist abwesend und sieht es, wie geht denn sowas? Mit den Augen des Herzens geht alles. Du siehst die Dinge, du weißt die Dinge, du spürst, wow, die sind noch auf Kurs, die sind noch richtig. Nächster Vers. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Gibt nichts anderes mehr für uns. Gibt auch kein Zurück mehr. Schon mal ausprobiert, wieder zurück. War nicht so gut, gell? Ich auch, hab's auch schon ausprobiert. So, und jetzt kommt's. Und seid in ihm verwurzelt. Was habe ich euch gesagt über den Samen? Wo muss er zuerst hin? In die Erde, nach unten. Jeder Samen wächst erst nach unten und dann erst nach oben. Deswegen sagt Paulus einem Neubekehrten, gib nicht ein Amt oder schnell ein Amt. Warum? Der muss erst mal anwachsen. Wurzeln ziehen heißt anwachsen. Und nicht ein kleines Pflänzchen kann ein Kirschenbaum werden. Das dauert. Das dauert, bis es ein Kirschenbaum wird und die erste Kirsche hängen. Weil Kirschen sind was? Verdammt schwer. Und wenn die Äste nicht im Sturm gemerkt haben, ich muss dem Sturm widerstehen, können keine Früchte kommen. Weil die würden zusammenkrachen. Hör dir mir zu. Wenn dein Herz nicht gefestigt ist und du plötzlich Erfolg hast im Reich Gottes und die Leute dich bewundern, wirst du zusammenkrachen. Du wirst die Früchte nicht tragen können. Und es ist interessant, wie viele Christen immer auf die Bühne wollen. Unfassbar, wie viele auf die Bühne wollen. Ohne zu begreifen, bevor der Kirschbaum tragkräftig ist, hat er einige Stürme hinter sich. Einsame Stürme. Stürme, wo jedes Blatt weggerissen wurde. Wo auch manche Äste, wo man meinte, die waren stark, abgebrochen sind. Aber das macht nichts, weil da werden die, die noch da sind, umso stärker. Dass ihr in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben seid. Im Glauben. Wo kommt der Glauben her? Aus dem Wort. Aus dem Hören des Wortes Gottes. Jetzt wisst ihr auch, warum das so umkämpft ist. Wenn ich der Teufel wäre, die Abwesenheit absolut allen Gutes, heißt es Gutes oder Guten? Guten, gell? Die Abwesenheit, absolute Abwesenheit von allem Gutem, Guten? Egal, ihr wisst, was ich meine. Würde ich es genauso machen. Ich würde gucken, dass ganz viele Wege im Herz sind und Dornbüsche, und so, dass der Samen nie aufgehen kann, habe ich doch wenig Arbeit. Wenn ein Christ nie in den Glauben kommt, habe ich doch super, habe ich doch gewonnen. Da wird nie eine Gefahr für mich. Jetzt wisst ihr auch, warum der für euch so eine panische Angst hat. Weil das Wort in euch immer mehr Raum gewinnt. Und er merkt, oh, die werden mir langsam gefährlich. Weißt du das, was passiert, wenn du betest? Die Woche hat mich eine Frau angerufen. Die Hölle ist um sie rum seit anderthalb Wochen. Jemand, wo im Internet zuhört. Richtig heftige Sachen. Ich habe so 30 Sekunden gebetet, länger war es nicht. Ach, nächsten Tag schreibt sie mir eine WhatsApp, hey, danke fürs Beten, alles ist weg. Mir geht's wieder so gut. Du, wenn du weißt, wer du bist, wenn dein Nachbarhund, der immer in deinen Vorgarten scheißt, deinen Stiefel gespürt hat, deinen Knüppel und öfters Fly Robin Fly macht, weiß der, wer du bist. Und er weiß, wenn ich das nächste Mal in seinen Vorgarten kacke, mache ich wieder Fly Robin Fly. Er wird sich das dann irgendwann, also Hunde sind schlauer als Dämonen, das mal dazu. Hunde lernen schnell. Die wissen schnell, da ist nicht meine Toilette. Es war die ganzen Jahre so schön, aber als der eingezogen ist, ab da, nee. Amen. Bleibt in dem, was ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Ich habe etwas festgestellt, ihr dürft mich gerne korrigieren. Christen, die ich jetzt 30 Jahre kenne, die immer dankbar sind, Die hatten noch nie eine Depression. Keine Ahnung, ob das irgendwie zusammenhängt. Was denkt ihr? Könnte sein, ne? Könnte sein. Könnte sein, dass jemand, der dankbar ist und sich freut und sich bedankt, dass der wenig motzt, wenig unzufrieden ist, habe ich mir gedacht, könnte vielleicht sein. Ich habe viel gemotzt in meinem Leben. War nicht immer so sehr dankbar. Habe auch 3 starke Depressionen hinter mir. Aber ich merke, wenn ich dankbar bin, irgendwie läuft die Depression immer an meinem Haus vorbei. Da steht so ein Schild, ich muss leider draußen bleiben. Und die Tür ist zu. Aber wenn ich motzig bin und unzufrieden und mich alles ankotzt, dann ist es schwierig. Da steht die Türe sperrangelweit auf. Alles ist so einfach in der Bibel, dass es immer einen Religiösen braucht, der es kompliziert macht. Ist das wahr? Die Bibel ist einfach zu verstehen. Lest doch einfach, was hier steht. Aber da kommen immer die religiösen Lehrer und die Pfarrer und die Pastoren und die erklären dir dann, warum es bei dir nicht funktioniert. Weil du musst erst mal durch die 20 Schritte ins Nirvana und die 30 Schritte wieder raus. Und oh, und oh, und... Früher habe ich ein Seminar nach dem anderen besucht. Da wurde es mir aber nicht besser. Nach jedem Seminar habe ich gedacht, ich bin so doof, ey. Jeder kapiert das, nur ich nicht. Das war nicht produktiv, das war kontraproduktiv. Und dann irgendwann in meiner größten Verzweiflung schlage ich die Bibel auf, sag, Herr, gib mir ein Wort. Da steht so ein kleiner Satz und ich so, wow, tut es gut. Balsam für meine Seele. Da habe ich gemerkt, der ganze Kopfschrott muss raus. Da war nicht nur der Dachboden und der Keller voll, da waren auch die Zimmer voll. Da habe ich die Umzugsfirma geholt, den Entrümpler, alles raus. Das kostet auch ganz schön viel Geld für nichts, aber ist gesund. Amen. So eine Messi-Bude, alles raus, das stinkt. So, weiter geht's, nächster Vers. Seht zu, dass euch niemand einfange, jetzt kommt's, durch Philosophie und leeren Trug. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Das ist das Problem, was die ganze Welt hat. Die Woche habe ich zum ersten Mal den Kommentar gesehen, wo ich euch oft erzählt habe, auf Phoenix kommt seit mindestens 1,5 Jahren eine Serie und da kommen viele gute Sachen, aber das ist der größte Quatsch. Jesus heiratete Maria Magdalena und sie lebten dann in Frankreich. Haben viele Kinder gezeugt, davon sind auch Nachfahren nach Deutschland gezogen. Super. Wahnsinn, ne? Das müssten wir mal über Mohammed machen, da wäre aber die Bude, da wäre aber was los. Aber mit Jesus, da ist so kein Thema. Das ist der Trottel aus Jerusalem. Naja, aufpassen, Attentione. Und dann war da ein Streit wieder auf Facebook. Unfassbar. Und da schrieb einer das drunter. Was regt ihr Christen euch auf? Jesus hat doch in Frankreich gelebt mit Maria Magdalena. Denke ich, ach, oh, schon wieder so einer. Unfassbar, oder? Unfassbar. Vor 2 Jahren habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass Jesus ja schwul war, denn er war ja nur mit Männern zusammen. Der Geist der Lüge ist mächtig und er kann immer da Wurzeln ziehen, wo vorher nichts anderes wächst. Da, wo schon ein Baum steht, kann kein zweiter wachsen. Stimmt das? Schaut euch die Natur an. Er braucht Platz, mindestens eine Fläche. Und dann kann er da wachsen. Aber wenn deinem Herzen das Wort Gottes steht, kann der Teufel keinen Baum pflanzen. Amen. Halleluja. Seht zu, dass euch niemand einfange. Einfangen. Netz, Angel, egal was. Einfange durch Philosophie und leeren Trug. Die meisten Menschen wollen immer kluge Worte haben. Sie wollen einen Dalai Lama oder einen Buddha, der mit Weisheiten um sich wirft. Das lieben die Menschen. Das liebt die Seele. Schmeicheleien liebt die Seele, aber das verändert sie nicht. Es ist wie wenn du Zahnweh hast, dann musst du zum Zahnarzt gehen. Der sagt dir, entweder bohren oder ziehen. Nein, das tut doch weh. Da laufen sie lieber mit einem vereiterten Zahn und vereiterten Kiefer jahrelang rum. Das ist nicht so schlimm, sagen sie sich. So ist es mit manchen Religionen. Die lösen das Problem nicht, wo es eitert. Die sagen dir aber, oh, das macht doch nichts. Das geht vorüber. Das ist nicht so schlimm. Fang an zu meditieren, dann spürst du den Schmerz nicht mehr so. Bekenne, dass der Eiter gut ist. Akzeptiere ihn als Teil deines Körpers. Ich mach gar nicht weiter, wir hören auf. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Pass auf, dass du nicht eingefangen bist mit der Wissenschaft. Die globale Erwärmung. Wir kriegen ja nicht alle Nachrichten, wisst ihr? Vor 2 Jahren ist das Eis auf Grönland, hat sich vervierfacht. Hörst du nichts in den Nachrichten? Das ist in einem Jahr mehr gewachsen wie in 100 Jahren. Aber überall schmelzen die Gletscher und der Meeresspiegel steigt und wir werden alle ertrinken. Und dann kommen die ganzen Holländer zu uns und nehmen uns die Wohnungen weg und die Arbeitsplätze. Weil Holland ist unter Wasser. Und dann bauen die überall Windmühlen und es gibt nur noch Käse zu essen und nur noch orangene Klamotten. Glaubt es, wenn du willst. Ich habe da nichts dagegen. Ich brauch's nicht. Amen. Halleluja. So, ich gucke mal kurz, wie weit wir gehen. Wir sind Vers 8. Geht's euch gut? Jawohl, Vers 9. Den brauchen wir unbedingt noch. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, in Christus, ist die ganze Fülle Gottes. Wohnt in ihm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Am Ende der Zeit werden die Böcke und die Schafe getrennt. Die Leute kommen aus der Hölle und die anderen aus dem Himmel. Und dann ist das jüngste Gericht. Und glaub mir, alle Böcke schreien und sagen, gib mir noch mal 2 Minuten. Ich möchte Buße tun. Und Jesus sagt, es ist vorbei. It's over. Es ist vorbei. Ihr kennt die Geschichte von dem Mädchen, wo Jesus mit dem kleinen Mädchen aus Argentinien in die Hölle ist. Und sie durfte viele Leute sehen. Sie sah Papst Johannes Paul II. In einer Zelle drin, gequält. Und die Dämonen warfen ihm immer Geld rein. Und hat sie gefragt, warum? Und dann hat Jesus gesagt, weil er Geld mehr liebte als mich. Sie sah Michael Jackson in der Zelle. Und dann fragt sie, warum ist Michael Jackson in der Hölle? Weil er Kinder mehr liebte als mich. Ihr wisst schon wie. Leute, passt auf. Und dann sah sie die Sängerin Selena. Kennt ihr die? Das war so eine Tex-Mex-Sängerin in Amerika, ist umgebracht worden von ihrer Putzfrau. Die saß in der Hölle und dann hörte sie ihre Musik von der Erde runterklingen in die Hölle. Und dann schrie sie, bitte sag ihnen, sie sollen meine Musik ausmachen. Mit jedem Lied, was ihr von mir spielt, werde ich hier mehr gequält. Leute, die Leute in der Hölle werden gequält mit den Dingen, die sie hier getan haben. Und damit werden sie immer weiter bestraft. Jeder Moslem, der in die Hölle geht, wird Mohammed mehr bestraft. Seid ihr bei mir? Jeder Buddhist, der in die Hölle geht, wird Buddha mehr bestraft. Und es umgekehrt ist, mit jedem Christ, der in den Himmel geht, wird Paulus mehr geehrt. Wird Petrus mehr geehrt. Christen, die Bücher geschrieben haben, die heute noch wirksam sind, wie Watchman Nee und viele andere. Er wird immer noch dafür geehrt. Und das ist der eigentliche Plan Gottes gewesen. Versteht ihr? Gott will es Gute geben. Und uns loben und sagen, das hast du super gemacht. Gucke mal, 100 Jahre später lesen sie immer noch deine Bücher. Und immer noch werden sie frei und immer noch erkennen sie die Wahrheit tiefer. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns, auf welcher Seite? Wir haben uns ja schon entschieden, gell? Aber ich spüre heute Morgen mit den letzten Worten, bevor ich Schluss machen muss, passt auf euer Herz auf. Der Teufel will immer noch Unkraut zwischen den guten Weizen Gottes sehen. Passt auf. Pass auf mit Bitterkeit. Ich spüre das heute Morgen. Weiß nicht warum. Vielleicht auch wieder für viele im Internet. Bitterkeit ist das Schlimmste, was in dein Herz kommen kann. Es zieht dich weg von Christus. Bitterkeit nimmt deine Emotionen ein. Es nimmt dein Denken ein. Und es erstickt das Wort Gottes. Ich wünsche mir so, dass ihr agierende Christen seid, statt reagierende Christen. Reagierende Christen warten immer, der Teufel schießt. Die Granate schlägt ein und dann stehen sie da und sagen, jetzt müssen wir was machen. Eine Granate eingeschlagen. Bau doch dein Artilleriegeschütz auf und schieß auf ihn. Da wird es sich zweimal überlegen, ob er zu dir schießt. Sei ihm einen Schritt voraus, nicht hinterher. Wenn irgendeine Situation in deinem Leben kommt, nächste Woche oder irgendwann, wo dich jemand verletzt, wo dich jemand ärgert, wo dich jemand irgendwas dich verbittern will, vergib sofort, sag, nee, Freund, nicht mit mir, ich kenne den Plan. sei einen Schritt voraus. Das kostet Disziplin, ich weiß. Aber diese 5 Minuten Disziplin, wenn es weh tut, ist besser für dich, wie wochenlang zu kämpfen, dass du wieder rauskommst. Ist das wahr? Der Teufel wird Menschen in unser Leben schicken, das wird er tun, die uns ärgern, die uns Dinge sagen, die nicht okay sind, die Dinge machen, die nicht okay sind. Dann entspann dich doch mal und sag, hey, Jesus, ich gib's dir, kümmer du dich drum. Ihr seid aber still. Hier nun, Stelios, ihr müsst Amen sagen und ihr müsst euch entscheiden dafür, jetzt ist das Wort gesät in deinen Acker. Und du musst dich entscheiden, sagen, ja, ich will das so, ich will frei sein. Gib mir mal mein Handy. Ich habe heute Morgen eine Sprachnachricht gekriegt, oder ein WhatsApp vielmehr, von einem Mann, der seit 2 Jahren ungefähr im Internet zuhört. Ich muss mal kurz gucken, dass ich nicht die privaten Sachen vorlese. Ich bin so froh und gesegnet mit deinem letzten Predigten. Ich hänge etwas hinterher. Gestern habe ich 2x 507 gehört und jetzt komme ich gerade aus 508. Vielen Dank. Und er sagte, ich glaube eher, dass es noch etwas dauert und du sehen wirst, wie der Same, den Gott durch dich gesät hat, Frucht bringt. 100-fach, Thomas. Und dann schreibt er, pass auf, nichts hat mich mehr gebaut als die circa 200 Predigten, die ich von dir gehört habe. Habt einen schönen Gottesdienst heute in seiner Gegenwart. Das schreiben mir Leute. Ich predige ja nicht, um deine Gefühle zu kitzeln. Ich habe nichts davon. Ich predige, dass das Wort Gottes in dir Wurzeln zieht. Sammy, die Zeit ist rum, gell? Ich muss aufhören. Komm, dann lass uns noch kurz beten, hä? Lass uns dem Herrn eine Antwort geben. Gib dem Herrn eine Antwort in deinem Herzen. Sag danke, Jesus, für das Wort heute Morgen. Danke für die weiße Blatt Papier Predigt. Aber du weißt, was ich brauche. Du weißt, was ich brauche. Danke, Jesus, danke. Ich möchte nicht lauwarm sein. Ich möchte nicht kalt sein. Ich möchte heiß sein und brennen für dich, Jesus. Und ich erlaube dir heute Morgen, mich zu entzünden, mein Herz neu anzuzünden, ganz neu. Menschen wieder mit Liebe begegnen zu können, anstatt mit Ablehnung. Menschen wieder anzunehmen, wie sie sind, anstatt dass sie mir auf den Nerven rumtanzen. Danke, Jesus, dass du mir hilfst dabei. Denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Herr, und ich danke dir, dass du wieder über mich redest, weil ich Feuer bin, weil ich brenne. Herr, ich möchte, dass du gut über mich redest, dass du zu mir redest, dass dein Mund voll ist mit mir, weil du mich liebst und weil ich nicht kalt bin und nicht lauwarm, sondern ich brenne. Ich entscheide mich dafür. Und danke, dass du es tust. Weil du hast es in meinem Leben vollbracht. Halleluja. Amen. Yes.